Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Jessica Wiener. Schönen guten Abend. Tausende Studien- und Arbeitsplätze für die Lausitz. Das soll die neue medizinische Hochschule in Cottbus bieten. Die brandenburgische Landesregierung hat heute die Pläne für diese Uni vorgestellt. Und RBB-Landespolitik-Reporter Thorsten Südow hat zugehört.
In 5 Jahren sollen die ersten Medizinstudentinnen und Medizinstudenten an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg ihr Studium starten. Etwa 80 Professorinnen und Professoren müssen dafür erst noch gewonnen werden. Das empfiehlt eine Expertenkommission unter Leitung des früheren Charité-Chefs Karl Max Einhäupel. Möglich macht das Strukturstärkungsgesetz, das der Lausitz neue Jobs und Chancen anstelle der Braunkohleverstromung bringen soll. Brandenburgs Wissenschaftsministerin Manja Schüle von der SPD.
Wir wollen die Lausitz zu einem Labor für eine neue, explizit evidenzbasierte Gesundheitsforschung machen. Und ich will, dass in 10 Jahren die jungen Menschen in Köln oder Koblenz sagen, wenn man das Gesundheitssystem der Zukunft mitgestalten will, dann muss man nach Cottbus. Und ich will, dass in 10 Jahren die Cottbusserinnen und Cottbusser und die Senftenbergerinnen und Senftenberger sagen, ich bin stolz, dass mir meine Heimat eine optimale Gesundheitsversorgung bietet.
Mediziner, die später als Hausärzte oder Orthopäden arbeiten, sollen die Uni in Cottbus erfolgreich abschließen. Im Mittelpunkt einer europaweit beachteten Forschung soll die Gesundheitssystemforschung stehen, so der frühere Charité-Chef Karl Max Einhäupel.
Die Lausitz ist heute nicht gerade die Region, wo jeder unbedingt hin will zum Studieren. Mit anderen Worten, der Numerus Clausus wird uns helfen, dort wirklich Menschen hinzubringen, die nach 6 Jahren Studium sagen werden, das ist eine tolle Region, ich würde gerne hier bleiben. Dass wir dort neue Impulse für das Hochschulmedizinsystem in Deutschland schaffen wollen.
Das Karl-Thiem-Klinikum soll künftig vom Land geführt werden und Uniklinikum, aber auch digitales Leitkrankenhaus sein. 29.000 Quadratmeter zusätzlicher Labor-, Hörsaal- und Simulationsflächen sollen in Cottbus entstehen. Allein bis zur vollen Ausbaustufe im Jahr 2038 müssen Bund und das Land Brandenburg rund 1,9 Milliarden Euro bereitstellen. Gut 1.600 neue Jobs sollen durch dieses wichtige Strukturwandelprojekt in der Lausitz entstehen.
Informationen von Thorsten Södow. Wenige Tage noch, dann geht es wieder los mit dem Schulalltag, der in Berlin so weit Alltag wie möglich sein soll. Mit Präsenzpflicht und Regelunterricht, aber unter Corona-Bedingungen. Wie das genau aussehen soll, hat Bildungssenatorin Sandra Scheres heute vorgestellt. Dazu Thorsten Gabriel.
Hygienemaßnahmen sind das eine, ein pädagogisches Programm à la Corona das andere. Insgesamt 64 Millionen Euro stehen im neuen Schuljahr zur Verfügung, damit Schülerinnen und Schülern geholfen werden kann, Lernrückstände aufzuholen und auch ansonsten wieder ins Lernen zurückzufinden. 1,5 Jahre Pandemie hätten tiefe Spuren hinterlassen, stellt Bildungssenatorin Sandra Scheres fest. Und damit es möglichst normal weitergehen kann, werden die Schutzmaßnahmen am Anfang hochgeschraubt. Alle Kinder und Jugendlichen werden in den ersten 3 Wochen 3-mal wöchentlich getestet. Und mindestens in den ersten 2 Wochen gilt Maskenpflicht.
Wir behalten uns vor, dass wir nach 2 Wochen entscheiden werden, müssen wir da nochmal nachlegen. Das ist dann von der Situation abhängig. Ja. Unsere Zielsetzung ist es wirklich, so viel wie möglich Präsenzunterricht. Und dann sage ich lieber eine Woche länger Maskenpflicht. Das ist dann der bessere Weg.
Auch personell sieht Scheres die Schule gut aufgestellt. Rund 2.900 neue Lehrkräfte wurden eingestellt. Etwas über die Hälfte reguläre Pädagoginnen und Pädagogen. Knapp 800 steigen quer in den Job ein. Unbesetzt seien derzeit noch rund 80 Stellen. Das seien etwas weniger als im Vorjahr zu dieser Zeit. Von der Meldung, dass rund 700 Lehrerinnen und Lehrer vor dem neuen Schuljahr gekündigt hätten, zeigt sich die SPD-Politikerin nicht überrascht. Jedes Jahr sei das so.
Deswegen hatte ich schon 2019 die Forderung aufgestellt, dass meiner Meinung nach Berlin sich wieder entscheiden muss zu verbeamten. Die SPD möchte das, die Koalitionspartner wollen das nicht.
Was Scheres nicht sagt, dass vor der SPD schon lange die CDU eine Verbeamtung gefordert hatte, damit Berlin konkurrenzfähig bleibt. Wie viele Lehrkräfte übrigens geimpft ins neue Schuljahr starten, ist unklar. Die Hausärzte erfassten keine Berufe beim Impfen, sagt Gesundheitsstaatssekretär Martin Matz. Es bleibe nur der Blick auf die Impfquote der 18- bis 59-Jährigen insgesamt.
Die liegt bei 63,0%. Da liegen die Lehrkräfte bestimmt nicht drunter, sondern wir haben Anlass anzunehmen, dass es deutlich drüber ist, können das aber nicht genau beziffern.
Für die Bildungssenatoren war es das letzte Mal, dass sie einen Schulstart politisch in die Wege geleitet hat. Sie will nach der Wahl für diesen Posten nicht mehr zur Verfügung stehen.
Soweit aus der landespolitischen Redaktion Thorsten Gabriel. Jetzt doch noch schnell impfen, bevor die Schule wieder losgeht? Die Politik drängt ja auf die Immunisierung ab 12 Jahren. Der Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte ist da zurückhaltender. Und wie ist das bei den niedergelassenen Ärzten? RBB-Reporterin Lisa Steger hat sich in Potsdam umgehört.
6 Anrufe, 6 Treffer. Alle befragten Kinderärzte in Potsdam impfen Minderjährige auch ohne Vorerkrankungen, wenn Kinder und Eltern zustimmen. Einer von ihnen ist der Kinderarzt Alexander Tauchnitz.
Meines Erachtens handelt es sich dabei um einen sicheren und nebenwirkungsarme Impfung, die lediglich zu Fieber oder zu Muskelschmerzen wenige Tage nach der Impfung führen kann. Und ich versuche persönlich die Eltern immer in einem persönlichen Gespräch von den Vorteilen der Impfung für ihre Kinder und auch die gesamte Familie zu überzeugen, damit auch vor allem schwere Verläufe verhindert werden können.
Nebenwirkungen des Serums, wie etwa Herzmuskelentzündungen, seien extrem selten, jedenfalls nicht häufiger als bei anderen Impfstoffen. Tauchnitz hofft, dass viele Eltern das Impfangebot wahrnehmen, denn er befürchtet, dass sonst bei steigenden Corona-Zahlen die Schulen im Herbst wieder zum Distanzunterricht übergehen. Im Lockdown hat der Mediziner viele Kinder mit Essstörungen und seelischen Problemen behandelt. Stress in den Familien war ein Thema. Jetzt, so Tauchnitz, melden sich viele Eltern wegen der Impfungen. Selbst aus Karlsruhe oder Regensburg kämen Mails.
Die Eltern kommen zum Großteil auf uns zu und wollen weitere Informationen über die Impfungen haben. Ein Großteil der Eltern informiert sich möglicherweise auch aus dem Internet und aus anderen Medien. Ungefähr die Hälfte der Eltern, die verunsichert sind, kommen dann auch auf uns zu und lassen sich einen Termin für eine Impfung geben.
Von Impfbussen vor Schulen hält Alexander Tauchnitz jedoch nichts. Die richtige Adresse sei der Arzt, der die Kinder bereits kennt.
Informationen von Lisa Steger. Nach dem gescheiterten Mietendeckel sucht Berlin nach neuen Möglichkeiten, die Wohnkosten in der Stadt im Zaum zu halten. Jetzt hat der Senat dazu eine neue Rechtsverordnung beschlossen, die die Umwandlung von Miet in Eigentumswohnungen erschwert. Sie wird nämlich künftig genehmigungspflichtig. Einzelheiten dazu aus der landespolitischen Redaktion von Sabrina Wendling.
Berlin nutzt damit ein neu geschaffenes Bundesgesetz, das den Ländern ermöglicht, die Umwandlung von Miet in Eigentumswohnungen zu regulieren. Die Verordnung regelt, dass dies nun im ganzen Stadtgebiet gelten soll. Bislang war das nur in Milieuschutzgebieten möglich. Genehmigt werden Umwandlungen beispielsweise dann, wenn mindestens 2/3 der Mieter bereit sind, ihre Wohnungen selbst zu kaufen. Auch bei kleinen Häusern mit bis zu 5 Wohnungen bleibt das weiter möglich. Die Regelung ist befristet bis Ende 2025. Die Landesregierung hatte die Verordnung bereits vor 2 Wochen auf den Weg gebracht. Danach war sie noch im Rat der Bürgermeister. Für den entstehenden Verwaltungsaufwand stünden den Bezirken 20 Stellen zusätzlich zur Verfügung, so Stadtentwicklungssenator Scheel.
Sabrina Wendling war das. Der Tarifstreit beim Verpackungshersteller Lindpak in Beeskow ist beigelegt. Es gibt eine Einigung. Die sieht vor, mehr Geld für die Beschäftigten und damit zumindest eine kleine Angleichung an die Westlöhne, sagt der Verhandlungsführer der Gewerkschaft IG Bergbau, Chemie und Energie. Das löst aber, wie es aussieht, nicht alle Probleme, wie RBB-Reporterin Marie Stumpf erfahren hat. Sie war in Beeskow und hat sich mit den Beschäftigten unterhalten.
Knapp 800 Euro im Monat. So viel mehr verdienen die Mitarbeiter aus dem Westen im Vergleich zum Osten beim Konzern Klöckner Pentaplast. Da ist der Verpackungshersteller Lindpak in Beeskow, der zu dem Konzern gehört, keine Ausnahme. Etwa die Hälfte, also 400 Euro mehr, hat die Gewerkschaft IG Bergbau, Chemie und Energie nun für die Mitarbeiter in Beeskow rausgeschlagen. Darin enthalten eine feste Prämie von 200 Euro brutto.
Fehlen aber noch 400 Euro. Die Frage ist halt, ne, wie kann der Konzern auch zukünftig diesen Gehaltsunterschied rechtfertigen? Wir haben bisher schon keine richtige Rechtfertigung dafür gehört,
sagt Verhandlungsführer Enes Ben-Ruma von der Gewerkschaft. Dennoch, die Tarifkommission aus Werksmitarbeitern hatte das Angebot angenommen. Dort, wo heute dieser neue Tarifabschluss also verkündet wurde, vor dem Werkstor, hatte es in den letzten Monaten immer wieder Warnstreiks gegeben. Ein unbefristeter Streik wäre der nächste Schritt gewesen. ein Risiko, sagt Ben Ruma.
Weil wenn man in einen Streik geht, weiß man auch nicht hundertprozentig, was passiert. Es kann auch tatsächlich dann sein, das ist ein gewisses Risiko, dass man über die Sinnhaftigkeit dieses Standortes insgesamt diskutiert.
Dennoch, vielen geht die Einigung nicht weit genug. Mit dem neuen Flächentarifvertrag für ganz Berlin und Brandenburg verdient ein Mitarbeiter mindestens rund 2000 Euro brutto. Und damit jetzt deutlich über der Mindestlohngrenze. Aber immer noch zu wenig, sagen mehrere der 60 Beschäftigten in Beeskow.
Ich habe so meine Zweifel, dass dieser Abschluss reicht, um diesen Standort hier langfristig zu sichern. Weil wir haben momentan ein extremes Problem, hier Nachwuchs zu rekrutieren.
Man sieht, dass hier auch andere größere Arbeitgeber, sage ich mal, im Umfeld sind. Ja, die locken natürlich mit besseren Arbeitsbedingungen. Ja, wir arbeiten hier bei 40 und über 40 Grad im Sommer in der Halle. 24/7 Schichtbetrieb. Und da findet man die Leute eben nur mit Geld.
Nachwuchs zu finden ist tatsächlich ein Problem bei Lindpack. Aktuell gibt es dort nur einen Auszubildenden, obwohl Platz für 5 wäre. Die Gewerkschaft will deswegen auch vor dem Ende des neuen Tarifvertrages 2023 nochmal über bessere Arbeitsbedingungen verhandeln.
Informationen von Marie Stumpf. Noch 8 Wochen rund, dann wird nicht nur der Bundestag neu gewählt, auch das Berliner Abgeordnetenhaus soll neu besetzt werden. Wer hier kandidiert, darüber können sich Wählerinnen und Wähler jetzt wieder online informieren, auf der Seite der gemeinnützigen Organisation abgeordnetenwatch.de. Heute ist ihr Frageportal gestartet und Landespolitikreporterin Kirsten Buchmann berichtet, wie es funktioniert.
Ein Mausklick, so können Interessierte den Kandidierenden für das Berliner Abgeordnetenhaus Fragen stellen, die diese beantworten. Die meisten Parlamentarier machten dabei gerne mit, sagt Parlamentspräsident Ralf Wieland.
Es gibt auch den Wettbewerb unter den Abgeordneten, das kann ich an dieser Stelle verraten, wenn man dem anderen mal sagt, aber du hast da noch 3 offene Fragen, streng dich mal an. Oder soll ich dir etwa helfen?
Wählerinnen und Wähler könnten mithilfe der überparteilichen Internetplattform die unterschiedlichen Positionen vergleichen und sich ein eigenes Urteil bilden, so Wieland, der auch Schirmherr von Abgeordnetenwatch.de ist. Ein weiterer Service online, Postleitzahl sowie die eigene Straße bzw. den Straßenabschnitt eingeben, dann erscheinen auf Abgeordnetenwatch.de die Direktkandidierenden im eigenen Wahlkreis. Zu sehen ist jeweils ihr Profil, unter anderem mit Foto und beruflichen Qualifikationen. Zudem ist auch ihr Abstimmungsverhalten im Parlament aufgeführt, wenn sie dort bereits vertreten sind. Rund 600 Kandidierende für die Berliner Wahlkreise sind auf der Seite abgeordnetenwatch.de verzeichnet. Das Abgeordnetenhaus wird am 26. September gewählt. Die Fragen und Antworten sollen auch während der Wahlperiode auf der Plattform zu sehen sein.
Informationen von Kirsten Buchmann. Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg. Diese Sendung können Sie auch abonnieren in der Inforadio-App.
Inforadio Podcast.